BR Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
Über Charles-Valentin Alcan weiß die Musikgeschichte nicht besonders viel. Dabei gehörte er neben Franz Liszt und Frédéric Chopin zu den bedeutendsten Klaviervirtuosen seiner Zeit. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge für euch und die picken wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's also um Charles-Valentin Alcan. Der gilt als ausdrucksstarker Pianist, der auch komponiert hat. Und zwar ziemlich virtuos. Manche behaupten sogar, Alcan habe einige Ideen von Franz Liszt vorweggenommen. Aber weitaus bekannter als für seine Stücke ist der streng religiöse Komponist dann doch durch die Legende geworden, die sich um seinen Tod rankt.
Als Charles-Valentin Alcan am frühen Abend des 29. März 1888 über den dämmerigen Square d'Orléans ging, lag wieder dichter Nebel über Paris. Feuchte Kälte, die den Klang der Schritte dämpfte und wie sichtbar gewordene Einsamkeit durch die Gassen der Stadt kroch. Dem Nebel aber war es zu verdanken, dass niemand sich verwundert nach der hohen, massigen Gestalt mit dem Zylinder und dem altmodischen Gehrock umsah. Alcan war an diesem Abend guter Stimmung. Der Spaziergang hatte seine Ängste und die lauernden schwarzen Gedanken vertrieben und ihn in seinem Vorhaben bestärkt. Es würde ein besonderes Werk werden. Vollkommen neu. Nie gehört. Ganz anders als seine bisherigen akribischen Studien zu allen pianistischen Problemstellungen, wie etwa die 12 Etüden in Moll oder die monumentale Symphonie für Soloklavier. Nein, es war richtig gewesen. Die Jahre des Rückzugs und der Meditation hatten sich ausgezahlt und seine ausufernde musikalische Kreativität zu einem kompositorischen Extrakt gebündelt. Morgen würde er damit beginnen, es niederzuschreiben. Morgen. Heute nicht mehr. Er musste sich schonen. Vielleicht würde er stattdessen noch etwas im Talmud lesen. Mit klammen Händen schloss er die Haustür auf, streifte mit einem flüchtigen Blick die schlafende Concierge und stieg dann langsam die Treppen zu seiner Wohnung im ersten Stock hinauf, legte Zylinder und Gehrock auf einem Stuhl ab und ging dann in seine darüberliegende Arbeitswohnung. Er liebte die Stille, die ihn empfing, die freundliche, erwartende Schweigsamkeit, die von seinem Konzertflügel in der gegenüberliegenden Zimmerecke ausging. Wie viele Miniaturen und musikalische Experimente waren hier entstanden. Beinahe zärtlich strich er mit der Hand über den kühlen Lack, um sich dann dem Bücherregal zuzuwenden, in dessen oberstem Fach der Talmud lag. Er zog einen kleinen Hocker heran, hielt sich an einem unteren Regalboden fest und stieg mit Schwung auf den Schemel. Dabei verlor er den Halt. Alcan schwankte nach hinten und riss die deckenhohe Bücherwand mit sich. Bücher, Noten, Enzyklopädien schlugen auf ihn nieder, bevor ihn die Eichenholzkonstruktion unter sich begrub und dem Raum eine bizarre Stille zurückgab. Einer der größten Pianisten seiner Zeit war mit 75 Jahren einem tragischen Haushaltsunfall zum Opfer gefallen. Am 1. April 1888, zwei Tage nach Alcans Tod, war in der Zeitung folgende Notiz zu lesen. Charles-Valentin Alcan ist gerade gestorben. Es war notwendig, dass er starb, damit man seine Existenz überhaupt wahrnehmen konnte. Alcans Tod ließ die Pariser Kunstwelt aufhorchen. Ließ sie besonders deshalb aufhorchen, weil man im Stillen schon längst von seinem Ableben ausgegangen war. Seit beinahe einem Jahrzehnt hatte der jüdische Pianist das aktive Konzertleben vollständig hinter sich gelassen, war verschwunden aus dem Bewusstsein der Pariser Musikszene und hatte sich in die selbstgewählte Isolation zurückgezogen. Eine Isolation, zu deren Verteidigung Alcan im Laufe der Jahre einige überaus wirkungsvolle Strategien entwickelt hatte. Kaum einem Besucher gelang es je, bis in eine seiner beiden Wohnungen oder gar bis zu ihm selbst vorzudringen. Entweder der alternde Komponist sah sich aus gesundheitlichen Gründen nicht imstande, Besuch zu empfangen, oder er ließ durch die Concierge ausrichten, er sei abwesend. Die erforderlichen Gegenbesuche unternahm er stets zu einem Zeitpunkt, zu dem er sicher sein konnte, dass er den Betreffenden nicht zu Hause antreffen würde. Dabei war Charles Valentin nicht der Menschenfeind, den seine Umwelt häufig in ihm sah. Als Alcan seiner Laufbahn aufgrund einer beruflichen Zurücksetzung selbst ein Ende bereitete, war er auf dem Höhepunkt seiner pianistischen Karriere. Sein Name wurde in einem Atemzug mit befreundeten Kollegen wie Frédéric Chopin oder Franz Liszt genannt. Er gab zahlreiche Konzerte und namhafte Konzertveranstalter bemühten sich um ihn. Zunehmend aber wählte Alcan die Einsamkeit. Auftritte wurden zur Seltenheit, bis sie schließlich ganz unterblieben und Alcan schließlich in Vergessenheit versank. Hinter verschlossenen Türen entstanden unzählige Kompositionen, nahezu ausschließlich für Klavier, deren Schwierigkeitsgrad selbst diejenigen von Franz Liszt übertraf. Die ungewöhnlichen, verwirrenden, über ihre Zeit hinausweisenden Werke, wie zum Beispiel seine große Sonate Le Quatre Anges de la Vie, oder das Konzert für Soloklavier überforderten das zeitgenössische Publikum und drückten Alcan den Stempel des Sonderlings auf. Dennoch blieben seine Kompositionen nicht ohne Einfluss auf die Nachwelt. Claude Debussy und Maurice Ravel zum Beispiel studierten intensiv die Werke ihres unpopulären romantischen Vorgängers. So verankerte sich Charles Valentin Alcan im musikalischen Bewusstsein der anbrechenden Moderne. Er blieb damit in Erinnerung durch sein Lebenswerk, nicht durch seinen Tod.
Charles Valentin Alcan war übrigens auch befreundet mit Frédéric Chopin. Die beiden haben sich ausgetauscht in jungen Jahren über ihre musikalischen Ideen. Und die heutige Zoom-Geschichte, die hat Katharina Neuschäfer für uns aufgeschrieben. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn er euch gefällt. In unserer nächsten Folge geht's dann auch wieder um einen speziellen Pianisten und zwar um Glenn Gould. Der ist aufgetreten am 6. April 1962 mit dem Dirigenten Leonard Bernstein. Und es war irgendwie zunächst einmal gar nicht klar, wer da eigentlich wen dirigiert hat.
You are about to hear a rather, shall we say, unorthodox performance of the Brahms D minor concerto. A performance distinctly different from any I've ever heard, or even dreamt of for that matter, in its remarkably broad tempi and its frequent departures from Brahms' dynamic indications.
So, es wird eine unorthodoxe Interpretation von Brahms' D-Moll-Klavierkonzert geben. Bernstein hat eine völlig andere musikalische Auffassung von dem Werk als Gould, vor allem in der Tempofrage.
Wie das dann am Ende ausgegangen ist, diese Begegnung und die Zusammenarbeit der beiden, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem schlauesten Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp.
Ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag.
Wer diesen Podcast hört, kann mitreden.
Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik.
Mir schlottern die Knie.
Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt?
Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gern mit ihrem Wissen. Doch das ist immer top recherchiert.
Also wenn Synästhetiker XY, der Farben hört, zum Beispiel einen Ton vorgespielt bekommt, dann arbeitet bei ihm nicht nur das Hörzentrum, sondern er sieht in dem Moment wirklich was. Das ist auch keine Einbildung, sondern das ist wirklich Realität.
Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Und der Bonus?
Haben wir Playlists zu jeder Folge?
Würde ich gerne mal hören kurz.
Klassik für Klugscheißer. Ein Podcast mit gutem Wissen, viel Humor und wenig Gehabe. in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.